die Presse.
In der westlichen Welt machte man sich zuletzt ein bisschen Hoffnung. In Istanbul sollten am Donnerstag Gespräche rund um einen möglichen Frieden in der Ukraine stattfinden. Das klang noch einmal gut. Doch der russische Präsident Wladimir Putin sagte seine Anwesenheit in der Nacht auf Donnerstag gleich einmal ab. US-Präsident Donald Trump erschien damit vorerst auch nicht. Und ob der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei den Verhandlungen dabei sein wird, war am Donnerstagnachmittag auch noch offen. In Russland, genauer gesagt in Moskau, wundert das unsere Korrespondentin Ina Hartwig überhaupt nicht. Sie ist, was den Ausgang der Gespräche betrifft, sehr pessimistisch. Denn wie man dieses Treffen in Russland sieht, das erklärt sie mir gleich im Podcast. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Frau Hartwig, heute sind in Istanbul die Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Russland-Krieges gestartet. Wie nimmt man denn das in der russischen Bevölkerung auf? Hofft man dort auf ein Ende des Krieges?
Also wie man das in der russischen Bevölkerung aufnimmt, kann man nicht so genau sagen, weil es keine richtige Beobachtung der Haltung der russischen Bevölkerung in Russland gibt. Ich kann darüber berichten, wie man das im russischen Fernsehen präsentiert. Da geht man sehr hoffnungsfroh in diese Verhandlungen, wobei das Wort Verhandlungen meiner Meinung nach in Anführungszeichen gesetzt werden müsste. Putin hatte ja in der Nacht zu Sonntag direkte Gespräche angekündigt, dabei aber sozusagen die Ebene schon so ein bisschen runtergedrückt. Er hat gesagt, es ist die Wiederaufnahme der direkten Gespräche vom Frühling 22. Im Frühjahr 22 hatten sich ukrainische und russische Delegationen in Istanbul getroffen, um dort quasi das Kriegsende zu verhandeln. Es ist nicht gelungen. Russland verkauft das, als sei das Abkommen damals praktisch schon unterschriftenreif gewesen. Das ist aber ein Mythos, der mehrfach widerlegt worden ist. Und mit dieser Behauptung ging jetzt auch Putin sozusagen in die sogenannte Offensive. Und so verkauft es auch das russische Fernsehen. Die Gespräche werden aufgenommen, die wurden damals vom Westen sozusagen unterbrochen. So die Redensart, und jetzt muss da halt weiter darüber gesprochen werden, wie man diesen Krieg beendet. Und aus russischer Sicht bedeutet das, dass man die sogenannten Grundursachen des Konflikts beenden müsste. Aus der ukrainischen Sicht steht vor allem die Waffenruhe im Vordergrund.
Was sind im Moment aus russischer Sicht die Grundursachen?
Das ist so ziemlich alles. Also zum einen fallen die Wörter Denazifizierung und Demilitarisierung. Das sind die Schlagwörter, mit denen Putin am 24. Februar 2022 seine militärische Spezialoperation gestartet hat. Das ist praktisch, dass die Ukraine sich mehr oder weniger entwaffnen müsse, dass die Ukraine keine ausländischen Waffen bekommen dürfte, dass die Ukraine sich auf immer und ewig von ihrem Wunsch, der NATO anzugehören, verabschieden sollte. Es geht dabei auch um sozusagen die verfassungsmäßige Ordnung in der Ukraine. Also man muss sozusagen Russland mehr oder weniger erlauben, auf die Verfassung der Ukraine einzugreifen. Und vor allem, so sagen es die Russen, geht es darum, dass der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine bestimmte Rechte eingeräumt werden sollten und da gewisse Gesetze einfach aus der Verfassung genommen werden sollten. Das ist ein direkter Eingriff in die Souveränität der Ukraine und das ist nicht hinnehmbar für die Ukraine, zumal nicht klar ist, wer die Sicherheiten garantieren soll. Bei den Gesprächen in Istanbul vor 3 Jahren sollte auch Russland der Sicherheitsgarant sein. Und das ist natürlich ein völliger Zynismus.
Putin hat seine Teilnahme im letzten Moment ja abgesagt. Also er wird jetzt in Istanbul gar nicht vor Ort sein. Was sagt das jetzt eigentlich über die Wertigkeit der Verhandlungen aus? Wie ernst nimmt er die jetzt wirklich?
Putin hatte auch nie versprochen, dass er dabei sein würde. Er hatte nur gesagt, das ist die Wiederaufnahme. Und die Zusammensetzung der Delegation jetzt zeigt natürlich, dass er dem genau das beimisst, was er in der Nacht auf Sonntag gesagt hat. Es ist eine Wiederaufnahme. In der Delegation sitzen praktisch dieselben Leute wie vor 3 Jahren auch. Und die Welt hatte gehofft, dass Putin jetzt selber dahin kommt. Putin selbst wollte das in dem Sinne nie. Er wollte halt zeigen, wir sind bereit für Frieden, für Verhandlungen, das sagt er ja ständig, obwohl seine Armee ständig die Ukraine weiter angreift. Aber dass er da mit dabei sein würde, davon war nie die Rede. wer da jetzt mit dabei ist, zeigt eigentlich, dass ihm das letztlich gar nicht so wichtig ist, was da jetzt verhandelt wird, beziehungsweise es wird gesagt, es liegt alles auf dem Tisch, was uns wichtig ist. Und das wurde auch schon vor 3 Jahren gesagt. Und das Wichtige sind eben diese Grundursachen und mehr auch nicht. Und man sieht, wie viel er dem beimisst. Er schickt keine Minister dahin. Er schickt quasi nur die zweite Garde. Die sollen mehr oder weniger Technisches besprechen. Letztlich auch irgendwo nachvollziehbar, weil die Ukraine und Russland so weit auseinander liegen. Also es gibt in dem Sinne nichts zu verhandeln, beziehungsweise die Sachen, die beide verhandeln wollen, sind sehr, sehr weit auseinander. Das heißt, auf diplomatischer Ebene müssten überhaupt erst quasi Worte dafür gefunden werden, was überhaupt zu verhandeln wäre. Und bevor da Minister, geschweige denn Präsidenten ankommen, um irgendwo eine Unterschrift drunter zu setzen, müsste einiges gemacht werden. Dementsprechend ist das aus Putins Sicht, und so wird er das auch den Amerikanern verkaufen, wir können da noch nichts unterschreiben, weil noch nichts klar ist, was wir da unterschreiben sollen. Das müssen Diplomaten ausarbeiten. Und so ist es letztlich auch der diplomatische Usus, auch in sogenannten normalen Ländern.
Mein Kollege Oliver Grimm, unser Brüssel-Korrespondent, hat eben von einem Hintergrundgespräch mit einem hochrangigen europäischen Diplomaten berichtet, der sich sehr gut mit Russland auskennt. Mehr hat er nicht schreiben dürfen. Aber dieser Diplomat wird zitiert: Putins Appetit ist nur gewachsen. Und was die Ukraine betrifft, will er sie zur Gänze. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, die teile ich. Putin gibt sich eben als Friedensengel und rückt weiter vor. Er wird auch die Ukraine in den nächsten Tagen unter Druck setzen, indem er das Land weiter bombardieren lässt. Die Russen sagen immer wieder, uns geht es um die Grundursachen. Uns geht es darum, dass die Ukraine keine Waffen mehr hat, dass die Ukraine letztlich aufgibt und sich Russland unterwirft. Und er konnte man das in den letzten Wochen sehen, dass auch den amerikanischen Sondergesandten quasi ins Hirn verpflanzen und sieht sich sozusagen erstmal moralisch überlegen und auch auf dem Feld quasi stark und stärker als die Ukrainer. Und die Europäer hält er sowieso für Waschlappen und dann macht er so weiter wie bisher, um quasi die Ukraine zu unterwerfen und um seine Ziele zu erreichen, von denen ist er nie abgerückt.
Der Diplomat hat auch gemeint, dass Russlands Interesse an einem Deal mit den Amerikanern liegt, quasi die ihm quasi die Ukraine geben sollen und die europäische Sicherheitsarchitektur dazu, also quasi die Europäer halt noch viel mehr zu schwächen.
In Moskau geht es tatsächlich darum, die Sicherheitsarchitektur, wie es die seit 89 beziehungsweise 91 gibt, zu verändern. Es geht ihnen darum, dass die Ukraine praktisch ein Vasallenstaat Russlands wird und davon rücken sie nicht ab.
Besteht dann jetzt nicht die Gefahr, dass, wenn er jetzt zum Beispiel auch nicht auftaucht, hat man nicht auch irgendwie Angst, dass man jetzt bei den Amerikanern in Ungnade fällt und die dann mit Sanktionen Druck ausüben?
Also die Sanktionen, so zumindest nach außen, tut das Russland, machen gar nichts. Also die machen weiter wie bisher, auch wenn die Sanktionen der Europäer und der Amerikaner kommen sollten. Daran haben sie sich ja praktisch gewöhnt. Auch wenn die Sanktionen ihnen tatsächlich wehtun. Aber das will man ja so nicht zugeben. Mhm. Und ich glaube, Putin ist ein gewiefter Taktiker. Der ist ein miserabler Stratege, aber er ist ein gewiefter Taktiker. Und er wird Trump oder seinen Gesandten oder seinen Ministern klar machen, dass Russland natürlich am Frieden interessiert ist, aber man noch einige Dinge sehr gut vorbereiten muss. Denn Russland geht es darum, so sagen sie es, Stahl, Beton, harte Verträge. Und die kann man ja nicht von jetzt auf gleich machen, was ja irgendwo auch klar ist, dass das nicht so einfach funktioniert. Und das werden sie jetzt Trump unterbreiten, dass sie dabei sind, das zu sichern, Gespräche zu führen, Technisches zu besprechen, Formulierungen auszuarbeiten und erst dann könnte man weiterführen. Und dann wird man aber feststellen, dass ja das friedensliebende Russland ja alles dafür tue, aber diese Ukrainer mit Hilfe der Europäer das immer untertreiben. Und so dieses Narrativ wird meiner Meinung nach weiter verbreitet werden.
Die Menschen, die jetzt die Delegation führen, da ist federführend Wladimir Medinsky, ich habe ihn jetzt sicherlich falsch ausgesprochen, Der ist ja ehemaliger Kulturminister. Wie ist der überhaupt in diese Position gekommen? Ich meine, ich weiß schon, dass er schon früher die Verhandlungen geführt hat, aber warum?
Warum, hat man sich auch schon 22 gefragt. Medinsky ist ein ziemliches Leichtgewicht, auch in Russland nicht unbedingt sehr populär. Und damals, denke ich, hat man ihn dahin geschickt, weil wenn quasi die Verhandlungen dann nicht im Sinne Putins geführt worden wäre, hätte man ihn auch, also auf ihn einprügeln können, weil er eben nicht so ein Schwergewicht ist. Medinsky ist aber, also er war, wie Sie ja schon sagten, früherer Kulturminister. Und er ist von seinem Weltbild letztlich, passt er zu Putin. Er verehrt Stalin. Er sorgt dafür, dass Stalin-Büsten eröffnet werden. Er hat einen sehr, sehr schrägen Blick auf die Geschichte Russlands, noch schräger als Putin selbst. Medinsky hat vor 2 Jahren ein Geschichtsbuch verfasst, also ein Schulbuch, mit dem die russischen Schüler seit letztem Jahr lernen, dass die Ukraine voller Ultranarzisten sei und dass Russland schon immer vom Westen in die Knie gezwungen werden sollte. Da gibt es ganz, ganz lange Kapitel zur sogenannten militärischen Spezialoperation und was die Ziele sind, die Ziele Russlands. Und genau, also in dieser Hinsicht passt Medinsky ganz gut und er führt diese Gespräche jetzt, weil sie ja damals, so die Erzählung Russlands, jetzt unterbrochen worden waren und jetzt hat man wieder ihn dahin geschickt.
Und die anderen drei?
Alexander Fomin war auch vor 3 Jahren mit dabei. Galusin ist in dem Sinne neu, aber er hat die Position des Vizes im Außenministerium. Und diese Position war vor 3 Jahren auch vertreten. Es saß nur einfach ein anderer Mann da drauf. Und interessant wird sein, was die Rolle von Igor Kostyukov tatsächlich ist. Das ist der Chef des Militärgeheimdienstes GRU, heißt jetzt etwas anders. Aber, und der gilt, wenn man so russischen Beobachtern trauen darf, als harter Hund. Und was seine Rolle da ist, muss man dann in den nächsten Tagen sehen. Es sind noch andere 4 sozusagen Experten dabei, da auch vor allem Militärs. Und ja, man muss beobachten, um was es geht. Und vielleicht geht es tatsächlich in Richtung Waffenruhe. Die Frage wird nur sein, was für Zugeständnisse wollen die Russen für eine Waffenruhe?
Was kann man sich da vorstellen?
Och, da kann man sich einiges vorstellen. Eben, dass die Ukrainer auf die besetzten Gebiete voll und ganz verzichten. Auch Gebiete, die Russland nie erobert hatte, aber die in der russischen Verfassung als russisch drinstehen. Man kann sich vorstellen, dass die Ukraine auf die Lieferung westlicher Waffen verzichtet. Solche Dinge.
Aber wie gesagt, dass die Russen in Ungnade bei den Amerikanern fallen, das halten sie eigentlich für ausgeschlossen.
Man weiß es halt nicht, weil man ja eben nicht weiß, wie Trump reagiert, weil Trump ja noch ungewisser reagiert als Putin zum Beispiel. Der sagte ja auch, er werde nach Istanbul kommen, dann sagt er, nein, ich werde nicht kommen. Heute heißt es wieder, er werde vielleicht kommen. Also es ist eine sehr ungewisse Sache. Das heißt, es kommt darauf an, wie man die Position Russlands den Amerikanern darlegt und was sie davon kaufen oder schlucken oder auch nicht.
Ich würde mit Ihnen noch ganz gerne über die Auswirkungen des Kriegs auf die russische Gesellschaft sprechen. Können Sie sich noch erinnern, gerade am Anfang des Kriegs sind ja tatsächlich auch Menschen quasi auf der Straße quasi eingefangen worden, also halt junge Burschen oder halt Männer im kampffähigen Alter, quasi um in der Ukraine zu kämpfen. Findet das nach wie vor noch statt?
Nee, das findet nicht statt, zumindest nicht so offen. Es gibt andere Methoden, junge Menschen dazu zu bringen, Verträge zu unterschreiben, sie unter Druck zu setzen. Und das macht Russland auch. Russland zahlt sehr viel Geld für Leute, die sich verpflichten. Das ist vor allem für Menschen in den ärmeren Regionen tatsächlich ein großer Anreiz. Man denkt, das habe ich auch in Gesprächen schon gehört, man geht dahin, selbst wenn man verletzt wird, selbst wenn man getötet wird, sagen die Leute, hat man zumindest mal seine Familie versorgt. Also die Frau und die Kinder haben dann vielleicht eine Wohnung, können sich ein Auto kaufen. Das Kind kann dann ohne Probleme an die Uni gehen, weil es dann extra Plätze für die Kinder der Teilnehmer der sogenannten Spezialoperation gibt. Also man sieht da tatsächlich Benefits in diesem Krieg.
Die Väter, die sich opfern. Ne?
Ja, weil die Erzählung ja so ist, man verteidigt sein Heimatland und man wird als Held verehrt, auch wenn das dann im Alltag nicht bei allen so verläuft, weil sie dafür kämpfen müssen, dass sie tatsächlich als sogenannte Helden anerkannt werden wollen. Und ja.
In Russland ist seit der Rückkehr von Soldaten aus der Front ja auch ein signifikanter Anstieg von Gewaltverbrechen zu verzeichnen. Und vor allem Frauen sind betroffen, also die Zahl der Femizide ist massiv gestiegen. Ist das in Russland in der Gesellschaft ein Thema? Ich meine, die sind jetzt, da kommen die Soldaten zurück, hochtraumatisiert, zum Teil auch Ex-Verbrecher, die aus Gefängnissen rausgeholt werden. Das muss ja was mit den Russen machen.
Es macht vor allem mit den Russen was, die davon betroffen sind. Es wird aber nicht öffentlich diskutiert. Es ist ein Thema, das mit dem Krieg zu tun hat und der Krieg wird nicht öffentlich diskutiert. Und es werden zwar ganz viele Psychologen gesucht, wobei da das Problem besteht, dass sich viele nicht trauen, weil beim Psychologen muss man ja sozusagen sein Inneres offenlegen. Das machen russische Männer ohnehin nicht besonders gern. Und weil das ja eben echte Männer sind und echte Helden, was sollen sie da zu einem Psychologen? So die Haltung. Und viele junge Psychologinnen vor allem sind es ja Frauen, die trauen sich nicht mit einem Ex-Verbrecher, der aus dem Krieg zurückkommt und irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung mit sich trägt, in einem Raum zu sein. Und es gibt auch noch die Angst von Psychologen, die Angst vor Denunziationen, sowohl, dass der Klient sozusagen die Psychologin verpfeift oder die Psychologin den Klienten verpfeift. Und da kann ja gar keine richtige Beziehung zwischen Psychologen und dem zurückgekehrten Soldaten stattfinden. Und das Problem der Gewalt ist in der russischen Gesellschaft ohnehin schon immer sehr hoch gewesen. Jetzt wird es nur noch höher und man leugnet das. Man will sich damit nicht befassen, wie man sich allgemein nicht mit diesem Krieg befassen will. Der findet sozusagen nicht statt, obwohl er stattfindet.
Totale Ignoranz. Ja.
Das ist ein Schutz, weil das ja tatsächlich ja auch weh tut, sozusagen. Aber man will das wie, also man ist wie, die Psychologen sagen ja, man spaltet das so ein bisschen ab und legt es ab. Das Problem wird sein, wenn dieses Abgelegte dann quasi zuschlägt später.
Irgendwann mal wieder zurückkommen will. Am 9. Mai wurde in Russland ja der Tag des Sieges gefeiert. Also der Gedenktag erinnert an den Sieg der Sowjetunion über das nationalistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Es ist in Russland ein großer, großer Feiertag. Putin hat da alle Stückchen spielen lassen. Wie haben Sie denn diesen Tag erlebt?
Für Russland ist es tatsächlich ein heiliger Feiertag. Und früher war das ein Tag, der praktisch die Bevölkerung durch alle sozialen und politischen Schichten hindurch geeint hatte. Das war ein identitätsstiftender Tag. Leider hat die Politik diesen Tag für sich vereinnahmt. Putin verkauft ihn als großen Kampf von damals bis zu heute. Also er stellt praktisch die Soldaten von damals mit den Soldaten von heute gleich. Es ist ein sehr schwieriger Tag für mich, weil man diese Verherrlichung des Krieges so unmittelbar erlebt und diese ganzen menschenverachtenden Narrative so voller Inbrunst wiedergegeben werden. Ich war unterwegs an diesem 9. Mai, habe mir praktisch die Militärparade angeschaut, mit Menschen gesprochen. Es war eine Art Familienfest, ganz viele kleine Kinder, die sich wunderbar mit Panzern auskannten, die ganz laut Hurra schrien. Die Väter und Mütter sagten dann, das sind unsere wahren Patrioten, denen muss man das mit der Muttermilch einflößen. Und sie werden dann unser Land vor diesen Nazis, die sich jetzt überall quasi niedergelassen haben, befreien. Es ist alles sehr verdreht, alles extrem widerlich. Man sieht Kinder in Armeeuniformen, selbst auf dem Schnuller ist dann ein Z angemalt. Also man sieht, wie praktisch die Kinder tatsächlich mit der Muttermilch zu Patrioten Putins werden, also zu Menschen, die es richtig finden, andere Menschen abzuschlachten, um sich als Helden zu fühlen. Und das ist ein schwer zu verkraftendes Ding.
Umso toller finde ich, dass Sie da nach wie vor noch drüben sind in Russland und uns regelmäßig über Ihr Leben dort und über die Sicht der Russen berichten. Danke.
Danke auch.
Ja, und das war's für heute. Wir informieren Sie natürlich weiterhin auf diepresse.com über den Stand der Dinge in Istanbul. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.